Aus meiner Erfahrung, ich bin ja fast jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde, höre von Leuten aus der ganzen Welt, wie es ihnen geht, da habe ich schon den Eindruck, dass uns so ein gemeinsames Grundgefühl prägt im Moment. Und dieses gemeinsame Grundgefühl ist, wir stolpern in den letzten Jahren von Krise zu Krise. Und zwar global gesehen, nicht nur persönlich. Und ich als Verantwortlicher, als Leiter, ich muss dann immer wieder verschiedene Dinge sortieren, damit ich irgendwie mich orientieren kann und weiß, was jetzt wie, wo, wann dran sein könnte. Und ich nehme euch jetzt mal ein bisschen in meine Auslegeordnung hinein, wie ich versuche, diese Dinge zu sortieren. Aber ich will eine große Klammerbemerkung machen. Diese Predigt heute Morgen, die kann sehr politisch aufgefasst werden. Das hat auch mit dem Bibeltext zu tun, den wir dann anschauen werden. Aber ich will eigentlich nicht politisch sein, aber es geht fast nicht anders. Also denkt immer daran, es geht nicht um Politik. Man kann ganz viele Parallelen in die heutige Zeit aus meiner Sicht ganz leicht ziehen. Aber mir geht es dann wirklich um den Text. Aber zuerst zu meiner Auslegeordnung. Ich habe einfach mal diese Krisen genommen und habe mich gefragt, wir haben mit einer Klimakrise zu tun. Dahinter steckt eine lineare Logik. Das heißt, wenn die Erderwärmung so weiter zunimmt, wie in den Jahren, in denen man zu messen begonnen hat, also es sind rund 200 Jahre, dann wird es gravierende Auswirkungen haben. Ich nenne jetzt nur eine beispielhaft. Wenn die Polarkappen abschmelzen, dann wird der Meeresspiegel um so und so viel steigen, dann werden so und so viele Inseln überschwemmt werden, Festland wird überschwemmt werden, Millionen von Menschen werden ihr Land verlieren und so weiter und so fort. Das ist alles ein berechenbares Bedrohungsszenario, das seit 40 Jahren bekannt ist. Aber so die Grundtendenz war zumindest bis vor kurzem, wir sitzen das einfach aus. Das ist nicht so tragisch. Ich will das überhaupt nicht bewerten jetzt, das ist einfach ein Fakt. Dann kam die Corona-Krise, die hatte eine ganz andere Logik, die hatte eine exponentielle Logik. Nämlich, wenn sich ein Virus so schnell ausbreitet, dann gibt es eine Explosion und diese Explosion von Kranken wird zum Zusammensturz von der Wirtschaft führen, zum Zusammensturz vom Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Also es ist ein bedrohliches Angstszenario, das ganz schnell kommt und deswegen stieg auch die Angst exponentiell. Und dann kamen wir in eine Kriegskrise hinein. Da spielt Eskalationslogik eine entscheidende Rolle. Die einen haben Angst, wir provozieren Russland und es kommt zu einem Gegenschlag. Irgendwann könnte Putin den roten Knopf drücken und dann haben wir das Geschenk. Die anderen sind der Überzeugung, wenn wir jetzt Putin nicht stoppen, dann wird er einfach weitermachen und so weiter. Also wir haben es hier mit der Eskalationslogik zu tun. Wir haben ein bevorstehendes Nuklearszenario vor uns und das ist jetzt so meine subjektive Beobachtung. Zuerst gab es bei uns eine Schockstarre. Niemand hat damit gerechnet mit diesem Krieg. Jetzt ist er da. In der Zwischenzeit habe ich schon den Eindruck, die meisten Leute, die ich so kenne, die versuchen es so langsam auszublenden. Sie wollen nichts mehr hören davon. Und jetzt könnten wir noch weitermachen mit der Energiekrise, mit der Teuerungskrise und so weiter. Aber ich wollte euch ja nicht völlig deprimiert in diese Predigt hineinnehmen. Ich wollte es nur zeigen als Beispiel, was passiert gerade mit unserer Welt. Wenn man dann noch an Gott glaubt, dann kommen noch andere Dimensionen dazu. Zum Beispiel die Dimension, warum gibt es dermaßen viel Ungerechtigkeit in dieser Welt? Gewalt, Missbrauch und so weiter. Warum greift Gott da nicht ein? Warum gibt es so viel Ausbeutung und Unterdrückung? Und niemand schreitet ein. Warum fügen Menschen so viel Leid zu? Und geben dann noch Gott die Schuld. Warum lässt Gott es zu? Aber es sind ja häufig Menschen dieses Leid zufügen. Warum geht es so häufig offensichtlich bösen Menschen richtig gut? Die sind gesund, die sind reich, die haben Macht. Und zumindest in Anführungszeichen gute Menschen, denen geht es schlecht. Ich habe einen sehr guten Freund, er war Ältester in dieser Gemeinde, die wir in Deutschland gegründet haben. An Weihnachten starb er mit 62 Jahren, ein hingegebener Jünger Jesu, der sein ganzes Leben, also er kam mit 19 zum Glauben als Hippie und dann sein ganzes Leben für Jesus investiert hat, mit 62. Und da kommen mir dann so Gedanken, warum kann nicht dieser Typ Bauchspeicheldrüsenkrebs kriegen? Also ich könnte jetzt Namen nennen, mache ich aber nicht, will ja nicht politisch sein. Aber warum? 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 Wie gesagt, ihr habt dieses Jahresthema auf Gottes Stimme hören und das hat mich dann eben bewegt, Herr, was soll ich machen? Und bei diesem ganzen Nachdenken mit meinen Krisen und dieser Ausgangslage kam ich auf ein kleines Büchlein im Alten Testament, das ich mit euch durchgehen möchte in den nächsten Gottesdiensten. Das Alte Testament, das ist für die Juden ihre Bibel, das ist die hebräische Bibel. Für messianische Juden, die nennen es oft das Erste Testament, weil es ist nicht alt aus ihrer Sicht, das ist aktuell. Das Erste Testament. Wir nennen es oft das Alte Testament und ich merke einfach im Umgang mit Christen, dass sich viele Christen heute schwer tun, sich mit diesem Teil der Bibel auseinanderzusetzen und sie lassen ihn irgendwo links liegen. Also zu meinen Aufgabengebieten nebst Mission und Gemeindegründung gehört auch, dass ich in der Theologischen Kommission der FEG Schweiz bin. Ich bin als Gastdozent auf dem Beatenberg für Gemeindegründung und Gemeindebau verantwortlich. Und ich habe einfach das festgestellt und mein Ziel ist unter anderem, dass ihr Lust bekommt am Alten Testament. Weil auch im Alten Testament hören wir Gottes Stimme. Er redet zu uns durchs Alte Testament. Und letztendlich können wir das Neue Testament in seiner Tiefe nie verstehen, wenn wir nicht das Alte Testament kennen. Und umgekehrt genauso. Also wir brauchen beides. Ich möchte mit euch über das Buch Habakuk nachdenken. Ich werde 4 Predigten machen. Das sind 2 Monaten, glaube ich, ungefähr bin ich wieder bei euch. Werden wir dann weitermachen dort. Ich finde, Habakuk hat mir geholfen, ein bisschen mit diesen Krisen umzugehen, ob das jetzt globale Krisen sind oder persönliche Krisen. Habakuk ist kein normaler Prophet. Und das hat mich wahrscheinlich so angesprochen bei ihm. Ein normaler Prophet ist jemand, der Gottes Stimme hört und es dem Volk weitergibt. Habakuk hört Gottes Stimme auch. Aber zuerst mal redet er mit Gott über Menschen. Und dann hört er Gottes Stimme. Eine ganz spannende Ausgangslage. Habakuk lebte in einer Zeit, die unserer Zeit sehr, sehr ähnlich ist. Es gab damals große internationale Krisen und es gab große nationale Probleme. Ich komme nachher drauf zu sprechen. Und mich fasziniert, wie Habakuk das alles beobachtet und dann in ein schonungsloses, ehrliches Gespräch mit Gott einsteigt. Der Typ ist mir einfach sympathisch, weil er spricht mir von der Seele. Er behandelt so viele Fragen, die mich auch umhertreiben. Und ich habe gemerkt, dieses alte Buch, Habakuk lebte vor 2600 Jahren, dieses alte Buch, das ist topmodern. Du kannst Habakuk lesen und die Tageszeitung und hast das Gefühl, es hat sich nichts verändert. In den 2600 Jahren ist die Welt nicht besser geworden, aber auch nicht schlechter. Sie ist immer noch gleich. Also die Bibel ist relevant. Wir müssen sie gar nicht relevant machen. Sie ist vielleicht relevanter, als wir oft für wahr halten wollen. Ich lebe davon, dass ich Dinge zusammenfassen kann auf einen Punkt, damit ich alles ordnen kann, weil eben die ganzen Länder und so weiter. Das mache ich dann auch in meinen Predigten. Ich habe mich gefragt, wie würde ich Habakuk beschreiben, wenn ich das ganze Buch zusammenfassen müsste? In einem Satz. Meine Überschrift wäre, also genau, Habakuk, das habe ich jetzt besprungen, Habakuk gehört zu den kleinen Propheten. Wir haben das 12-Prophetenbuch im Alten Testament. Es gibt 5 große Propheten, aber das hat nichts mit der Größe der Propheten zu tun, körperlicherseits oder vom Inhalt her, sondern die kleinen Propheten sind einfach kurz im Inhalt. Und die großen Propheten sind lang im Inhalt. Also Habakuk ist ein kurzes Buch. So habe ich das zusammengefasst. Ratlos, aber nicht haltlos. Wir erleben einen Propheten, der anhand all dieser Fragen und Krisen total verwirrt ist und wirklich ratlos. Aber sogar in dieser ratlosen Phase wird er nie haltlos, weil er sich an Gott hält. Und Gott hält ihn. Das ist immer ein gemeinsames Spiel. Nun, wer war Habakuk? Er lebte, wie gesagt, vor 2600 Jahren. Er war ein Zeitgenosse von Jeremia, Daniel, Hesekiel. Das sind dann die großen Propheten. Er hat erlebt, wie Josia König von Juda war. Josia war ein absolut gottesfürchtiger König. Er hat Reformen durchgeführt. Er hat Gott ins Zentrum gestellt. Er hat das Volk geführt nach Gottes Maßstäben. Und dann starb er schon ziemlich früh, 609 vor Christus. Und Joachim kam an seine Stelle an die Macht. Und Joachim war das pure Gegenteil von Josia. Er war ein total gottloser König, ein König, der das Volk in den Abgrund führte. Plötzlich hatte Juda von einem Tag auf den anderen zuerst eine gute Regierung, dann eine miserable Regierung. Und diese miserable Regierung führte zu einem solchen Kreislauf nach unten, Korruption nahm zu, Götzendienst nahm zu, man könnte auch sagen Ideologie oder Weltanschauung, und jetzt könnte man das alles auf heute übertragen? Unmoral. Das war die ganze Abwärtsspirale, die dann in Gang kam. 4 Jahre schaute Habakuk diesem Spiel zu. 4 Jahre. Und dann hielt er es einfach nicht mehr aus. Er ging zu Gott, nahm Audienz bei Gott, steigt in ein Zwiegespräch ein. Und da begegnet sich ein verwirrter Prophet, der zu seinem Schöpfer kommt und sagt, du musst eingreifen. Das ganze Volk, dein Volk geht zugrunde. Du musst da was tun. Wir brauchen wieder eine gute Regierung. Wir brauchen wieder einen Josia. Setz diesen Joachim ab, du hast 1000 Möglichkeiten. Tu irgendetwas. Kennen wir solche Situationen nicht auch in unserem Leben, dass wenn wir in Krisen hineinkommen und wir diese Krisen einfach nicht lösen können, dass das dann in unserem Leben eine Gebetsintensität auslöst, die es sonst gar nicht gibt. Ich erlebe viele Christen, die werden zu echten Beten, wenn sie wirklich in einer Krise drinstecken. Und solange es uns gut geht, geht es uns ja gut. Habakuk ist mir sympathisch. Er war da nicht anders als wir. Ich will heute Morgen die ersten 11 Verse mit euch anschauen. Ich habe sie so zusammengefasst. Wenn man Gott nicht mehr versteht, das war die Situation von Habakuk. Er hat Gott überhaupt nicht mehr verstanden. Überhaupt nicht mehr. Übrigens sieht man hier das Grab von Habakuk im heutigen Iran. Es gibt Schriften, die zeigen, dass Habakuk nach Persien ging damals und auch dort groß gewirkt hat. Und dann hat man dort ein Grab errichtet für ihn. Da wird er von Juden, von Moslems und von Christen angebetet. Nicht, aber es wird halt besucht. Es gibt aber auch ein Grab in Israel und mir scheint das eher Legende zu sein mit Persien, von allem, was ich weiß. Und in Israel gibt es auch ein Grab von Habakuk, das man besuchen kann und das scheint mir näher zu liegen. Gut, das ist eine kleine Nebenbemerkung. Wir haben viele Iraner bei uns in der Gemeinde und meine Frau arbeitet mit Iranern, hat Iranisch gelernt, spricht Farsi. Deswegen habe ich dieses Bild reingenommen. Konflikte, die uns umtreiben können, Konflikte, die Habakuk erlebte, können auch zu unseren Konflikten werden. Drei nenne ich mal. Der erste Konflikt ist, was ist, wenn wir so beten und beten und beten und wir wollen Gottes Stimme hören und es passiert nichts. Gott beantwortet unsere Gebete nicht. Lesen wir mal die ersten zwei Verse. In diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die Gott dem Propheten Habakuk offenbarte. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht? Überall herrscht Gewalt, rufe ich zu dir. Doch von dir kommt keine Rettung. Ist es nicht grundehrlich? In welchen religiösen Schriften außerhalb der Bibel gehen Menschen mit Gott so um? Wagen es, Gott zu sagen, du hörst mich einfach nicht? Bei dir gibt es keine Rettung? Das sind ja heftige Vorwürfe, die Habakuk da erhebt. Herr, wie lange noch? Wo bist du? Warum antwortest du nicht? Warum lässt sich diese ganze Brutalität, die ich sehe, kalt? Habakuk sagte es vor 2600 Jahren. Und ich denke, ja, ich fühle genau gleich. Habakuk sagt, überall sehe ich Gewalt. Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, würde ich für mich sogar sagen, ich würde dieses Jahr genauso überschreiben. Überall sehe ich Gewalt. Plötzlich im Februar hatte ich einen völlig neuen Job, wo ich mir nie ausgedacht hätte, dass ich diesen Job haben werde. Unsere Gemeinden in Polen wurden überrannt von flüchtenden Menschen aus der Ukraine. In der Zwischenzeit sind 8% der lebenden Menschen in Polen Ukrainer und Ukrainerinnen. 8%. In unseren Gemeinden war es plötzlich so, dass wenn eine Gemeinde 50 Polen hatte, hatte sie auch 50 Ukrainer. Verdoppelung. Und wir merkten, wir müssen irgendwas tun, wir müssen helfen, wir müssen, keine Ahnung wie, wir haben keine Struktur, wir haben kein Geld, wir haben noch gar nichts. Und wir haben dann über Nacht hunderte von Gesprächen geführt, ein Netzwerk aufgebaut, wir haben von Gemeinden Anfragen gekommen aus der Schweiz, ja, wie können wir helfen, wir wollen spenden und so weiter, wir haben ein Spendenkonto eröffnet, wir haben Richtlinien erstellt, wie wir helfen wollen und so weiter und so fort. Und was mich wirklich sehr, sehr bewegt hat, ist die Solidarität und die Spendefreudigkeit von FEGs in der Schweiz. Wir hatten innerhalb von ein paar Monaten 300.000 Franken, das ist ungefähr das Budget, das wir für die Vision Schweiz haben, um in Polen zu helfen. Wir haben in der Zwischenzeit Tausenden von Menschen geholfen. Die meisten unserer polnischen Gemeinden haben sich verdoppelt bis verdreifacht. Viele von diesen flüchtenden Menschen sind zum Glauben gekommen. Aber trotzdem für mich das Gefühl, überall herrscht Gewalt. Und was mich als Verantwortlicher herumgetrieben hat, ist die Frage, wie lange noch? Ich meine, wir können schon kurzfristig mal so etwas stemmen und was bewegen. Aber das halten wir langfristig nicht durch. Das können wir nicht umsetzen. Herr, wie lange noch? Warum hörst du da nicht? Warum hörst du unsere Gebete nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum machst du nicht den Punkt? Unbeantwortete Gebete, Konflikt Nummer 1. Ungezügeltes Unrecht, Konflikt Nummer 2. Habakuk hat das Gefühl, egal wohin ich schaue, ins eigene Land, da geht so viel schief, ins Ausland, da geht so viel schief. Warum all das Unrecht? Warum all diese Ungerechtigkeit? Hören wir das im Originalton von Habakuk. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden. Und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen und das Recht wird verdreht. Verstehen wir, das war vor 2600 Jahren und ich lese die Tageszeitung und denke, es ist genau gleich. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mitbekommen, wie in Kongo der Islamische Staat eine Gemeinde überfallen hat während dem Gottesdienst. 17 Menschen wurden abgeschlachtet, 20 schwer verletzt. Die waren zusammen, um Gott anzubeten. Wie lässt du das zu? Warum greifst du nicht ein? Mich treiben genau dieselben Fragen rum wie Habakuk. Habakuk hat die Frage gehabt, warum, Herr, nimmst du Joachim nicht weg und gibst wieder einen guten Führer? Warum nicht die schlechte Regierung stürzen? Du hast die Macht und eine gute Regierung einsetzen. Hat Gott nicht mitbekommen, wie Joachim ist? Natürlich hat er das. Wir haben das sogar in der Bibel, im großen Propheten Jeremia, Kapitel 22, Vers 13 bis 19, sagt Gott, was er über Joachim denkt. Ich nehme nur den ersten Vers der Zeit wegen. Aber Gottes Stimme hören sieht so aus. Gott redet zu Joachim, wehe dir, du baust deinen Palast auf Unrecht. Stockst ihn auf, ohne dich um Gerechtigkeit zu kümmern. Du lässt die Leute für dich arbeiten und gibst ihnen keinen Lohn. Könnt ihr auch sofort wieder ein Land hinterher stellen, oder? Es hat sich nichts verändert. Also Habakuk hatte diese Probleme, ich habe diese Probleme. Und ein paar Menschen dazwischen auch. Zum Beispiel der Psalmist, der Psalm 10, Vers 1 geschrieben hat. Warum, Herr, bist du so weit weg? Warum verbirgst du dich, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Ich liebe die Bibel. Sie ist so ehrlich. Das ist Gottes Stimme, die wir hören hier. Gott redet durch sein Wort. Und was ist denn, wenn Gott antwortet und wir diese Antwort nicht hören wollen? Wenn Gottes Stimme hören plötzlich sehr gefährlich wird für uns? Dritter Konflikt, unerwartete Antwort. Habakuk wollte von Gott eine Antwort, warum er nicht eingreift. Und Gott fing an zu reden und gab ihm eine Antwort, aber das war keine Erklärung dafür, was er tut oder nicht tut, sondern es war nur eine Enthüllung. In Vers 5 lesen wir, seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn es andere euch erzählten. Also wenn Habakuk das chronologisch gehört hat, wenn das die ersten Aussagen waren von Gott, um Gottes Stimme zu hören, hätte er ja denken können, wow, Gott greift jetzt ein und es gibt eine Erweckung, es gibt wieder eine gute Regierung, es geht wieder aufwärts mit dem Volk. Das Volk wird umkehren, es wird Buße tun, es wird wieder Gott ins Zentrum stellen. Interessant ist, dass es Ausleger gibt, die tatsächlich diesen Vers so deuten. Wenn man diesen Vers isoliert so betrachtet, wäre eine solche Deutung möglich. Aber nicht, wenn man den Zusammenhang anschaut, den Kontext. Denn es geht weiter mit folgenden Aussagen. Ich werde das so erhören. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Juda aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Damals kannte jeder Babylon. Babylon war die Weltmacht. Babylon war die gehasste und gefürchteste Nation der damaligen Zeit. Der König Nebukadnezar plünderte mit seinen Armeen überall im Nahen Osten die anderen Länder. Wenn es Nebukadnezar in den Sinn kam, ich will diese Stadt haben, ich will diese Provinz haben, ich will diesen Kanton haben, ich will dieses Land haben, hat er seine Armeen geschickt und die wurden eingenommen, annektiert, integriert in das babylonische Reich. Und zwar auf eine Art von Brutalität und Grausamkeit, die man bis damals überhaupt nicht kannte. Und jetzt nochmals zurück zu Habakuk. Habakuk betet, Gott greif ein, damit es dem Volk wieder gut geht, wir eine gute Regierung haben und so weiter und so fort. Und Gott sagt, ich werde den schlimmsten Feind, den ihr euch vorstellen könnt, zu euch schicken. Schauen wir uns diesen Feind mal an. Er wird beschrieben von Gott. Furcht und Schrecken verbreiten sie. Sie nehmen sich heraus, zu bestimmen, was recht ist. Ich öffne die Tageszeitung und könnte sofort x Länder, x Leute nennen, die bestimmen einfach, was recht ist. Okay. Ihre Pferde sind schneller als Panther und wilder als hungrige Löwen. Ihre Reiterei sprengt daher, kommt herangejagt aus weiter Ferne. Wie der Geier sich auf das Fraß stürzt, so stürzen sie sich in die Schlacht. Keiner blickt zurück, sie sammeln Gefangene ein wie Sand. Mit Königen treiben sie ihr Spiel, sie spotten über die hohen Würdenträger. Festungen sind für sie kein Hindernis, sie schütten einen Belagerungswall auf und nehmen sie in Besitz. Und dann ziehen sie weiter, sie fegen dahin wie der Sturm und machen sich schuldig. Ich versuche das möglichst plastisch mal zu schildern und auch ein bisschen in unsere Welt hineinzunehmen, weil ich merke, viele Christen lesen das einfach so und können damit überhaupt nichts anfangen. Die Frage ist, wenn Gott die Babylonier so beschreibt, also es ist ja Gottes Sicht über die Babylonier, was ist denn der Kern von diesem Volk? Gott sagt, jetzt kann ich nicht mehr schalten. Also, gut. Die eigene Kraft ist ihr Gott. Wir kennen das geflügelte Wort, der Stärkere hat Recht. Und die Babylonier haben das noch ein bisschen weiter ausgeführt und haben gesagt, wir sind die Stärksten. Wir haben Recht. Wir sind Gott. Nochmals, um es auf den Punkt zu bringen. Habakkuks Anliegen ist, dass das Volk wieder zu Gott umkehrt und dass sie eine gute Regierung, eine gottesfürchtige Regierung haben. Gott sagt, ich erhöre dieses Gebet, aber auf einem Umweg. Zuerst schicke ich euch das abscheulichste Volk, das im Moment auf diesem Planeten lebt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Habakkuk ging? Ich meine, du betest so intensiv und dann hörst du Gottes Stimme und Gott sagt etwas, das du nicht hören willst. Also, ich habe mir lange überlegt, ob ich das machen soll und es ist ein bisschen gefährlich in einer Gemeinde, in der ich so lange nicht war, aber ich habe gedacht, ich wage es trotzdem und hoffe, dass sie mich dann nicht steinigt. Für mich, ich muss die Dinge immer für mich so plastisch wie möglich machen. Ich habe mich gefragt, wie hat sich Habakkuk und wie hat sich Juda gefühlt bei dieser Antwort von Gott? Und das kann man jetzt alles missverstehen. Es ist ein gewagtes Beispiel, ich weiß, aber ich mache es jetzt trotzdem. Stellt euch vor, in der Schweiz haben sich viele Gemeinden versammelt, um eins zu werden und Gott zu bitten, uns eine gottesfürchtige Regierung zu schenken. Eine Regierung, die Gott ernst nimmt, eine Regierung, die die christlichen Werte wieder ins Zentrum stellt, die den Säkularismus als Götzendienst auf die Seite stellt und so weiter und so fort. Und wir beten und fasten miteinander. Und dann sagt Gott, ich erhöre eures Gebet. Ich werde den islamischen Staat aufstacheln, der wird die Schweiz überrennen, einnehmen und dann werdet ihr mal ein paar Jahre unter der Scharia leben, bis ihr dann reif seid, umzukehren und wirklich mich ins Zentrum zu stellen. Ja, so ähnlich muss es damals für die Leute gewesen sein. Der erste Gedanke ist doch, vielleicht nur bei mir, das kann nicht Gottes Stimme sein. Das geht nicht. Das kann doch nicht sein Wille sein. Habakkuk traute auf jeden Fall seinen Ohren auch nicht. Er konnte einfach nicht glauben, was er gehört hatte. Gott plante sein Volk durch ein noch viel, viel schlimmeres Volk auf den Weg zu führen, dass sie schlussendlich dann doch zu ihm umkehren. Ratlos, aber nicht haltlos. Das war die Situation von Habakkuk. Ich habe das versucht, mal auf die persönliche Ebene runterzubrechen. Ich glaube, dass wir uns alle in einem von drei verschiedenen Lebenssituationen befinden. Entweder du bist momentan im Krisenmodus. Du erlebst eine Krise. Das kann eine körperliche Krise sein, das kann eine geistliche Krise sein, das kann eine Krise sein anhand dieser globalen Krisen, egal was. Du bist im Krisenmodus oder du hast vielleicht gerade eine Krise hinter dir, irgendeine verwirrende Erfahrung, oder du stehst noch vor einer Krise, einem Konflikt zum Beispiel, du weißt es nur noch nicht. Einem von drei Dingen. Und alle, die jetzt denken, nein, ich bin eigentlich in keinem von diesen drei Modussen, weißt du, was heute Nachmittag alles passieren kann? Dann wäre schon der dritte Modus wieder drin. Also wir wissen es einfach nicht. Und deswegen habe ich mich gefragt, was können wir von Habakuk lernen, um mit diesen Umständen besser umzugehen, mit diesen Krisen? Ich möchte drei Dinge kurz erwähnen. Das erste ist, wir erkennen immer nur einen Teil des Bildes. Der Prediger hat es so ausgedrückt. Prediger 3, Vers 11. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Genau in dieser Situation war Habakuk, er konnte Gott überhaupt nicht mehr begreifen. Er konnte ihn nicht verstehen. Ich will ein Bild machen. Gott malt mit der ganzen Menschheitsgeschichte ein Meisterwerk an Bild. Ich habe jetzt einfach als Beispiel mal Rembrandt genommen, die Nachtwache. Er malt ein Bild und wir sind wie Ameisen, die irgendwo auf diesem Bild herumschwirren. Und als Ameise kann ich immer nur gerade das sehen, wo ich bin. Also wenn ich da in einem so dunklen Bereich bin, dunkle Farbe, die Farben kommen jetzt hier nicht so gut zur Geltung, wie sie sollten, aber dunkle Farbe, ich erlebe nur schwarz und denke, wow, die Welt ist so schlimm und so, ich falle in eine Depression. Und dann gehe ich als Ameise weiter und komme auf einen hellen Punkt und denke, ja, vielleicht ist doch nicht alles schwarz. Es gibt ja auch noch weiß, es gibt auch noch gute Seiten und dann komme ich da in den roten Bereich, okay, rot gefällt mir, rot wie die Liebe, es gibt Aspekte, die gefallen mir und vielleicht komme ich sogar da in den gelben Bereich hinein, ja, die Sonne scheint, ist wunderbar, aber ich als Ameise, ich erkenne immer nur gerade diese Farbe, in der ich gerade bin. Und Gott malt ein riesiges Bild mit der ganzen Farbpalette, was es gibt. Nur ich kann dieses Bild nicht erkennen. Und das führt zu Verwirrung. Das führt dazu, dass ich Gott oft nicht verstehen kann, weil ich das Bild nicht kenne. Ich kenne nur diesen Ausschnitt, den ich gerade habe. Und ich habe viele Christen erlebt, die gerade an diesem Punkt in ihrem Glauben gescheitert sind. Einige sind verzweifelt an Gott, weil sie es nicht verstehen konnten. Einige haben den Glauben über Bord geworfen, weil sie gesagt haben, ich kann nicht mehr an so einen Gott glauben. Und dann kam eigentlich ihr Bild von Gott aus diesem Ausschnitt. Aber wir werden die Dinge erst verstehen, wenn wir bei ihm sind und das Bild sehen. Also wir erkennen immer nur einen Teilabschnitt. Wir haben ein Ehepaar gehabt in unserer Gemeinde, die haben ihren Sohn mit 5 Jahren verloren. Ertrunken in einem Swimmingpool. Es waren drei Ehepaare, die nach dem Gottesdienst zusammen zum Grillen gefahren sind, zu ihrem Haus dort. Und der Bub war kurze Zeit nicht beobachtet. Und als man ihn fand, war er tot. War er bewusstlos, wurde dann gerettet, Intensivstation und alles. Wir haben intensiv für ihn gebetet. Wir haben stundenlang in dieser Intensivstation verbracht, auch wir als Leitung der Gemeinde. Wir waren hundertprozentig überzeugt, Jesus kann ihn retten. Also als Mensch. Er starb. Und ich habe dann mit den Eltern viel darüber gesprochen und haben gesagt, ja, seid ihr offen, über alle Variationen zu sprechen? Und sie haben gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, stellt euch mal vor, ich weiß nicht, ob das so ist, aber stellt euch mal vor, dieser Nikolas hätte Gott abgelehnt irgendwann in seinem Leben, wäre seinen eigenen Weg gegangen. Und es war für Gott die einzige Möglichkeit, ihn zu sich zu nehmen, so früh in seinem Leben. Dann verbringt ihr die ganze Ewigkeit miteinander. Wäre das nicht ein weiser Gott, wenn er das gemacht hätte? Gott lässt sich nicht durch unsere Erwartungen eingrenzen. Habakuk kam ins Rotieren, weil er dachte, er wüsste, was Gott tun müsste. Das ist aber ziemlich überheblich von uns Menschen. Wenn wir denken, dass wir wüssten, was Gott tun müsste, wenn wir doch nur einen Teil vom Bild überhaupt verstehen können. Er hat sich getäuscht, er hat gedacht, Gott ist untätig, war er aber nicht. Er hat sich getäuscht darin, dass die einzige Lösung darin besteht, wieder eine gute Regierung zu haben. Gott hat ein viel umfassenderes Umkehrprogramm vor für das ganze Volk. Zuerst einmal ins Exil und dann zurückkommen. Wir machen manchmal Pläne, und dann beten wir, dass Gott diese Pläne segnet. Und noch mit der Überzeugung, dass unsere Pläne mit Gottes Plänen übereinstimmen. Aber Gottes Pläne und unsere Pläne sind selten identisch. Wenn es zwei Dinge gab mit 19 Jahren, als ich 19 war, als ich zum Glauben kam mit 19, gab es zwei Dinge, die ich mir nicht vorstellen konnte, und zwar sehr deutlich in meinem Leben. Ich konnte mir nie vorstellen, in Deutschland zu leben, und ich konnte mir nie vorstellen, in Österreich zu leben. Die Motive dahinter sind sehr abgründig. Die will ich jetzt nicht nennen. Was hat Gott deswegen gemacht? Er schickte mich zuerst 3 Jahre nach Deutschland, und jetzt seit 31 Jahren in Österreich. Gott hat gemerkt, ich brauche Heilung. Ich muss lernen, die Deutschen zu lieben und ich muss lernen, die Österreicher zu lieben. Und meine ganze Ablehnung kam aus dem Bereich des Sports. Jetzt bin ich in der privilegierten Situation, dass egal wer gewinnt beim Skifahren fast, ich gewinne immer. Also Gott führt uns manchmal in ganz andere Richtungen und habt ihr es auch schon festgestellt, auch die gottesfürchtigsten Menschen können sich irren. Sogar wenn sie überzeugt sind, ich habe dafür gebetet und ich habe inneren Frieden und was weiß ich noch was alles, aber sie können irren. Irren ist menschlich. Gott ist souverän. Wir sind es nicht. Deswegen diesen Merksatz, schreib deine Pläne mit Bleistift und gib Gott den Radiergummi. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Er weiß besser, was wir wirklich brauchen als wir. Er liebt uns mehr, als wir uns selber lieben können. Er weiß, was dran ist. Der Psalmist hat es so gesagt: Unser Gott ist im Himmel, alles, was ihm gefällt, das führt er auch aus. Also Gott hat die Kontrolle, sogar jetzt und in allen Krisen, die es auf dieser Welt gibt. Gott ist größer, als wir oft denken. Für mich hat der Apostel Paulus das so genial auf den Punkt gebracht. Und hören wir das jetzt als Gottes Stimme zu uns. Gott redet. Wie groß ist doch Gott? Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns sind seine Entscheidungen, wie undurchdringlich sind seine Pläne. Wie groß ist dein Gott? Ich denke, das ist eine gute Frage. Wie groß ist dein Gott? Und es macht Sinn, diese Frage zu klären, bevor ich im Krisenmodus bin. Ich stehe jeden Morgen auf, mache schnell die Toilette und dann gehe ich raus in die Natur und verbringe die ersten anderthalb Stunden im Gespräch mit Gott. Und eine Sache, die mache ich jeden Morgen, mir vor Augen zu halten: Mein Gott hat alles im Griff. Wenn ich auf die Verantwortung schaue, die ich habe, unter anderem für 7 Millionen Franken Spenden, damit wir alle Mitarbeiter bezahlen können, und ich denke, das ist meine Verantwortung, dann lege ich mich gerade wieder ins Bett. Ja, das packe ich gar nicht. Ich muss mir bewusst machen, Gott hat alles im Griff. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde darüber sprechen, was in der Ukraine und in Polen an Frucht, positive Frucht von diesem furchtbaren Krieg entstanden ist. Das kommt natürlich nie in den Nachrichten, nie in der Tagesschau. Aber Gott hat es immer noch im Griff, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber Gott hat es im Griff. Wenn unser Gott der Schöpfer ist von Milliarden von Galaxien, wir können uns eine Galaxie schon nicht vorstellen, aber Milliarden von Galaxien, wenn Gott der Schöpfer von Milliarden von Galaxien ist, meint ihr dann wirklich, dass er die Geschicke der Menschheit in dieser Welt nicht im Griff hat? Meint ihr wirklich, er hat dein oder mein Leben nicht im Griff? Lächerlich, oder? Absolut lächerlich. Natürlich hat er das alles im Griff. Und angesichts aller Krisen, die wir durchmachen, wenn wir uns das vor Augen halten, wie groß unser Gott ist, dann können wir ruhig werden. Dann kann ich sogar zum Punkt kommen in meinem Mikrokosmos: Mein Gott hat mich in seiner Hand und es reicht. Ich kann nie tiefer fallen als in seine Hand. Ist das nicht ein guter Gedanke, für ihn eine neue Woche zu starten? Danke, Habakuk, für deine Ehrlichkeit. Und danke Gott für diesen Propheten, den wir in deinem Wort lesen können und somit deine Stimme hören. Amen. Ich will beten. Vater im Himmel, es ist so ein Vorrecht, ein Kind von dir zu sein. Geliebt zu sein von dir durch deinen Sohn Jesus Christus. Geborgen zu sein in dir. Sicher, aus unserer Sicht mutest du uns manchmal sehr viel zu. Manchmal können wir dich überhaupt nicht verstehen. Manchmal bilden wir uns sogar ein, wir wüssten jetzt besser, was dran wäre als du. Aber du hast es im Griff. Und wir beten dich an als den, der es im Griff hat. Ob wir das verstehen oder nicht, das ist völlig zweitrangig. Danke, dass du mit uns so in die nächste Woche gehst. Amen.